Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Nummer 23. Heute mit dabei die Alex.
Hallo.
Der Marvin.
Hallo.
Und der Jesus.
Hallo.
Wir wollen über Fußball sprechen, über die Eintracht im Speziellen, über das Schlachtfest in Lautern, über ja, ein bisschen Heimspiel, ein bisschen Schalke, ein bisschen Pyrotechnik und was uns vielleicht sonst alles noch so einfällt. Am Anfang wollen wir erstmal die Jungs vom EFC Adler München grüßen, die uns freundlicherweise in ihrem Forum erwähnt haben. Im Speziellen war es, glaube ich, der Nils, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, freut uns, dass ihr uns entdeckt habt. Wir hoffen, ihr hört zahlreich zu und empfehlt uns auch weiter. Bei 100 Empfehlungen gibt es vielleicht demnächst eine kleine Gesangseinlage.
Nicht lustig.
Wieso nicht? Definitiv lustig. Definitiv.
Absolut.
Ja. Ansonsten kennen wir uns aber auch
nicht bei ihrer Wurst stören.
Solchen Dingen aus. Wenn wir schon gerade bei Wurst sind, dann passt ja das Thema Schlachtfest in Lautern, glaube ich, ganz gut so von der Reihenfolge her. Groß angekündigt vorher oder groß befürchtet, das könnte irgendwelche Schwierigkeiten am Rande des Fußballfeldes geben. Bestätigt hat sich, glaube ich, nichts. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Dafür gab es ein Schlachtfest auf dem Feld mit dem allseits bekannten 3:0. Ja, wie seht ihr so im Gesamten die Mannschaftsleistung? Am Anfang haben sie für mich relativ viel Gas gegeben. Danach ist es wieder so ein bisschen abgeflacht. Also die erste Halbzeit fand ich jetzt nicht so berauschend von der Leistung her. In der zweiten haben sie sich ein bisschen gefangen. Aber klar, am Ende des Tages zählt eh nur das Ergebnis.
Ja, wenn keiner will, fange ich an.
Ja.
Also ich fand das Spiel auch nicht berauschend. Da waren mir viel zu viele Szenen dabei, wo ich zu arg leiden musste und bangen musste. Und das Ergebnis täuscht meiner Meinung nach auch ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Das hätte durchaus anders ausgehen können. Da waren ein paar Szenen dabei, die Schlüsselereignisse waren, wie zum Beispiel der gehaltene Elfmeter vom Oka Nikolov. Ja, war auch nicht sonderlich gut geschossen, aber sehr geil, dass er den gehalten hat. Von daher auch für mich der Wettschwinner des Tages. Das war die entscheidende Szene. Und die Lauterer, die haben auch nicht besonders gut gespielt, aber die haben viel Druck gemacht. Denen hast du auch angemerkt, dass die von der ersten Minute an was reißen wollten. Und bei denen war nachher einfach der psychologische Knacks da, dass sie es nicht mehr geschafft haben. Aber das Spiel hätte durchaus anders ausgehen können.
Alex, findest du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Lauterer waren für mich viel zu wenig zwingend. Also ich meine, natürlich haben sie Gas gegeben, hast doch gemerkt, dass die ersten 25 Minuten wollten sie was im eigenen Stadion reißen, aber im Endeffekt waren die Torchancen, die sie hatten, viel zu wenig zwingend. Also als da hätte was Brauchbares bei rausspringen können. Okay, der Elfmeter, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob man den geben muss, den kann man geben, ja, aber man kann es auch im Endeffekt sein lassen, wenn noch nicht mal der Schiedsrichter die Fahne hebt, ja, der Linienrichter die Fahne zum Elfmeter hebt oder so, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich Elfmeter war, aber an sich fand ich nicht, dass die Lauterer so viel Druck gemacht haben. Was mir halt nicht so gut gefallen hat, war, dass die Eintracht in der ersten Halbzeit, bis auf das 1:0 in der letzten Minute der ersten Halbzeit, die Konter viel zu wenig ausgespielt hat. Und das ist eine Sache, die musst du gegen höherklassige Gegner, also ich meine jetzt, Kaiserslautern ist auch in der ersten Liga, aber gegen Gegner, die vielleicht wirklich stärker sind, musst du so Chancen einfach nutzen. Ne?
Also ich fand...
Ja, das stimmt schon, also die haben kein... Sorry.
Ne, also ich fand's wie du, Alex, die erste Halbzeit war sehr überschaubar. Wie gesagt, das Highlight war wirklich die Parade beim Elfer. Ansonsten war das Spiel wirklich erschreckend schwach, keine Ordnung, wenig Zug nach vorne. Wie gesagt, die Lauterer waren jetzt auch nicht wirklich gut, aber sie haben halt ein bisschen mehr Einsatz gezeigt. Was ich echt komisch fand, ist, dass das einfach so ein bisschen, die Mannschaft wirkte so ein bisschen gehemmt. Was wirklich astrein war, nach dem Ballgewinn beim Konter oder beim Angriff der Lauterer vorm 1:0, wurde einfach wirklich in drei mit über drei Stationen fast schon One-Touch-mäßig das Ding ausgespielt und das war dann eiskalt vorm Tor und das war wirklich klasse. Also das war generell so, wenn man das gesamte Spiel sieht, die Stärke, Chancenauswertung war echt astrein, weil aus dreieinhalb Chancen drei Tore, das ist wirklich aller Ehren wert.
Ich muss auch sagen, hallo?
Ja.
Ah, jetzt. Ja, ich habe wieder nur komische Sachen hier gehört. Elektronisches Gebummel. Naja, auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte, man muss auch sagen, dass der Jung für mich einer seiner besten Spiele mittlerweile bei der Eintracht gemacht hat. Also seit er bei uns ist, das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Da will ich ihn auch positiv hervorheben. Also auch den Ballgewinn, der dann zum 1-0 geführt hat, wie er das auch eingeleitet hat, das war richtig, richtig stark. Und so kann er gern weiterspielen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das muss ich sagen, es war richtig gut gemacht.
Also unsere zwei Außenverteidiger waren an dem Tag wie Himmel und Hölle. Der eine hat gezeigt, wie man es richtig macht, und der andere hat gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Ich bin normalerweise ein Freund vom Zarvelas. Ich finde, der hat eine Chance verdient. Die soll er auch bekommen. Der hat seine Stärken, aber was er in Lautern abgeliefert hat, war meiner Meinung nach seine schlechteste Leistung, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Einmal hat man teilweise seine Laufmängel bemerkt. Da war ja schon mal so eine Situation, bevor er den Elfmeter verursacht hat, wo er die Beine nochmal weggezogen hat, wo er in den Spieler auch reingrätschen wollte. Da hast du so gesehen, wie der stehen gelassen wurde von seinem Gegner, der mit dem Ball ihn einfach abgezogen hat und er hatte keine Chance hinterherzukommen. Und genau das Thema war oder genau das gleiche Problem war es auch wieder beim Elfmeter. Er ist einfach für die Spitzen zu langsam. Da kommt er nicht hinterher. Da ist ein Jung und ein Ochs deutlich schneller. Und dann auch die Flanken, die er teilweise geschlagen hat, der kann so geile Reingaben bringen, aber am Sonntag gegen Kaiserslautern, da war ja fast keine eine dabei.
Ich
Was ich bei
finde.
den Flanken auch besonders schlimm fand, ist, dass die auch grundsätzlich immer so 10 Meter hinter der Mittellinie losgeschlagen hat. Also so aus dem Niemandsland ins Niemandsland. Absolute Katastrophe. Was mir auch richtig auf den Sack ging, ist, dass er sich nicht zurückhalten kann. Also nachdem er den Elfmeter verursacht hat, hat er ja nochmal rumgemeckert. Und das gab es bei ein paar Szenen, wo irgendwie mir geht dieses Kaugummi-Gekaue und dann Rumgemeckere wirklich auf den Sack. Weil das ist so ein Ding. Ruckzuck hat er dann mal seinen Ruf weg, so wie Fenin. Das heißt, wenn er dann mal tatsächlich irgendwas nicht gemacht hat oder was macht oder wie auch immer, dann wird er einfach seinen Ruf haben als Meckerer und so weiter. Das stört einfach, weil er soll sich aufs Spiel konzentrieren, soll ein bisschen sich beim Flanken aufs Wesentliche konzentrieren und nicht so viel Quatsch machen. Was ich auch erstaunlich finde, ist, der Spicher war ja nun auch nicht irgendwie, was weiß ich, Usain Bolts Schwager, aber da hast du immer, da finde ich jetzt auch wirklich im Nachhinein, merkst du den Unterschied zwischen einem gesetzten Spieler, der einfach durch Position, durch die richtige Position und durch das Stellungsspiel viel ausmacht, im Vergleich zum Zarvelas, der da einfach noch wirklich wie Nasegrün wirkt.
Naja,
Ja,
was du
aber
halt auch nicht vergessen darfst, der Spicher ist nie mit nach vorne gegangen. Also der Spicher war ein klassischer defensiver Abwehrspieler hinten. Wann ist der denn mal großartig mit nach vorne gegangen? Und dann hat er natürlich auch keine weiten Laufwege zurück gehabt. Der Zarvelas, der hat genau das gleiche Problem, was der Ochs auch immer hatte. Der muss die komplette Linie runterlaufen und muss auch komplett wieder zurück.
Man muss auch mal differenzieren. Ich meine, der Zarvelas ist noch ziemlich jung. Und ich denke, das kann er alles noch lernen. Natürlich ist er nicht der Schnellste. Und das ist ein Problem, das ist ganz klar. Das hat man auch wieder gegen Lautern gesehen. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aber diese fehlende Grundschnelligkeit muss er halt einfach durch taktisches Geschick wettmachen. Und das ist er momentan noch nicht imstande dazu. Aber im Endeffekt ist er halt auch noch einen ganzen Tick jünger, als der Spücher war, auch als er zu uns gekommen ist, war er schon wesentlich älter, hat schon mehr taktisches Verständnis gehabt. Und das muss man dem Zarvelas schon noch zugestehen, dass er das noch potenziell lernen kann. Ich denke, ihn da gleichzusetzen, ganz ehrlich, die griechische Liga ist jetzt auch nicht so hochwertig, dass du jetzt sagen kannst, dass die alle taktisch super ausgebildet sind. Das ist vielleicht was der Zarvelas in der nächsten Zeit bei der Eintracht noch lernen wird. Aber man kann da, ich meine, man muss ihn da erstmal ein bisschen einleben lassen und die ersten, ich denke, nach einem Jahr kannst du einen Spieler ganz gut beurteilen. Aber jetzt, ich kann das verstehen, dass er da viele Fehler gemacht hat und das fand ich auch nicht gut, auch gerade der Elfmeter oder noch eher die Szene davor, die er schon angesprochen hat, wo er dann noch zurückgezogen hat. Aber wir sollten jetzt auch nicht in die Regionalliga verbannen, ja.
Ja, das
Nee,
jetzt
das auf
nicht,
keinen Fall. Mir ist nur
aber
aufgefallen, in Kaiserslautern hat er echt ein schlechtes Spiel gemacht und gerade das, was er normalerweise richtig gut kann, Flanken und Ecken schießen, die sind alle irgendwie am 16er halb hoch auf den Gegner gekommen. Also da, wie gesagt, das ist normalerweise eine seiner Stärke und da kam so gut wie gar nichts von ihm.
Gut, also wir können ja nicht die ganze Zeit einen Zavellas verteufeln, sondern sollten lieber auch mal gucken, was der Russ eigentlich die ganzen Wochen da treibt. Ja, also ich meine, er hat ja jetzt schon ein paar Jahre in der Bundesliga gespielt und zeigt eigentlich seine Qualitäten momentan, die er eigentlich hat, überhaupt nicht. Also ich meine, dass er, beziehungsweise dass die Eintracht momentan eigentlich so ein positives Torverhältnis hat, ist für mich ein Wunder, trotz der ganzen Fehler, die er macht. Und ich denke, da sollten wir eher mal drüber diskutieren, was der Kerl da fabriziert und ihm vielleicht doch mal eine kleine Denkpause geben. Das sagen wir ja zwar auch schon seit Wochen, aber momentan finde ich es echt eklatant. Was sagt ihr dazu?
Ja, du müsstest ihn eigentlich wirklich mal rausnehmen. Ich meine, er ist nicht der Einzige, den du eigentlich mal für so ein Spiel auf die Bank setzen müsstest. Da gibt es auch sicherlich noch den einen oder anderen. Aber Russ ist schon irgendwie beachtlich. Das ist jetzt dritte, vierte, fünfte Spiel in Folge, wo er weit unter seiner eigentlichen Form ist. Und aber wen willst du denn stattdessen bringen? Chris nach hinten? Ja, aber dann hast du wieder
Chris
das Thema.
Chris auf jeden Fall im Mittelfeld lassen.
Ja.
Also Chris von der jetzigen Position nicht einen Zentimeter wegbewegen, das wäre mir zu riskant. Es läuft eigentlich erst wieder gut, seit er auf der 6 spielt. Von daher auf keinen Fall den Chris bewegen. Aber der Vasi ist doch wieder fit.
Genau, ich würde Vasi vielleicht echt mal probieren, den einzusetzen. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, was Jesus vor ein paar Wochen gemeint hat, da habe ich mal drauf geachtet und Jesus, du hast komplett recht, dass der Russ momentan nicht in einer richtig guten Verfassung ist. Der ist momentan wirklich out of shape. Der pustet wie sonst was, wie wenn ich jetzt hier mal einen Berg hochlaufe. Ja, gut, aber ich bin auch kein Profifußballer, ja. Ich meine, ich bekomme da kein Geld für. Aber ich weiß nicht, er ist momentan nicht fit, er ist nicht auf der Höhe, taktisch ist es nicht super eingestellt und dass wir momentan halt so wenig Gegentore fangen, das haben wir nicht ihm zu verdanken, ja.
Nee, also er schießt da schon so ein paar Krücken. Also den einen, wie hat der Kommentator das genannt, anspruchsvollen Rückpass, den er da gespielt hat, da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, das sind gleich zwei Tore.
Ja. Und es geht ja sogar weiter. Ich meine, selbst Schwegler kann an seine gute erste Saison nicht wirklich anknüpfen. Oder sehe ich das so kritisch?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist derjenige, an den ich auch direkt gedacht habe, als der René gerade eben gesagt hat, da gibt es noch den einen oder anderen. Also das sind für mich die zwei Kandidaten, die eine Denkpause vielleicht ganz gut passen würde. Und im Moment sehe ich, dass wir die Alternativen dafür hätten. Also ich meine, ein Schwegler mal eine Woche raus und dafür ein Meier hinten mit auf die 6 drauf und für einen Russen ein Wasowski mal rein, ist auf jeden Fall eine Alternative.
Ich würde den Meier dann doch lieber... Ich glaube, der Herr Altintop könnte auch mal so 90 Minuten Ruhe vertragen. Der war jetzt auch nicht so der Reißer. Ich habe das ja heute Mittag mit dem Jesus schon mal kurz andiskutiert. Da würde ich dann vielleicht den Langen dann doch mal sehen wollen. Ich glaube, er scheint ja im Training ganz ordentlich Leistung zu liefern und wohl den Ball mit verbundenen Augen ins Tor zu schieben. Dann kann er doch da vorne auch mal so ein bisschen jetzt schießen und ich würde dem Clark da eine Chance geben, auch prinzipiell so, ja doch, und zwar aus dem einfachen Grund, jetzt der kommende Gegner, wer steht da bei dem kommenden Gegner auf dem Platz?
Jermaine Junior Jones.
Genau. Wem hat er den Platz in der Nationalmannschaft weggenommen?
Ricardo Senior Clark.
Genau. Wer kann auch mal ordentlich zutreten?
Was zu beweisen wäre.
Da hätte er doch mal seine Chance dafür.
Bevor wir auf den jungen Jermaine nochmal zurückkommen. Hallo?
Ja.
Ich glaube, die Alex ist gerade rausgeflogen.
Ah, ja.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, Tim. Doch, hast recht. Es ist der Wurm drin.
Dabei höre ich euch jetzt alle eigentlich Suppe.
Es klingelt. Wo warst du denn hin, Alex?
Weg.
Oh. Etwas mehr Standfestigkeit, bitteschön.
Bevor wir aber auf Jones kommen, nochmal kurz zurück zu Marco Russ. Dem würde auch grundsätzlich aus Prinzip eine Denkpause gut zu Gesicht stehen, weil sein Kommentar im Heimspiel am Montag zum Thema, wo gibt es die besten Fans und was ist das beste Stadion in Deutschland, und da setzt er sich dahin und sagt auch allen Ernstes, ja, also in Dortmund super und wenn er reinläuft, Gänsehaut, bla bla bla. Also da einfach mal Denkpause, Wo sind die besten Fans der besten Mannschaft? Also, ja, einfach nochmal nachdenken.
Alter, ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen, wie jemand so dämlich sein kann, wenn er bei einem anderen Verein spielt und so einen Mist erzählt. Wenn du dann sagst, ja, ich nehme hier Barcelona, alles toll, das kann ich noch verstehen, das kannst du als Fan, der eine, dann kannst du sagen, ja, okay, lass den von Barcelona träumen. Ja, aber dann sagt er hier Dortmund, ja, das wusste ich ja gar nicht, ich habe mir das Heimspiel nicht angeguckt, da greife ich mir echt an den Kopf.
Er kann es ja sagen, wenn er irgendwie sagt, ja, Dortmund, Riesenstadion, ist schon toll, aber dann kommt halt irgendein Nachsatz hinterher, wo bitte drinnen ist, aber natürlich sind die Fans der Eintracht die Besten.
Ja.
Erstens
Genau.
sind wir es und zweitens sagst du das, wenn es dein Verein ist.
Unglaublich, ja.
Genau. Und Grund 3 bis 100.000 wäre die Wahrheit, dass in Frankfurt die besten Fans sind. So. Ja, also ich glaube, Lautern Ergebnis zählt. Mannschaftsleistung war nicht so ideal. Wir haben einen vorne drin, der Tore schießen kann, der auch Tore schießt. So frei nach dem Motto, 10 Pässe nach vorne, einen verschießt er, siebenmal steht er im Abseits, zwei macht er rein. Ich habe so ein bisschen Bedenken für die Zukunft, wenn der eine da vorne wegfällt, mit wem wir ihn ersetzen wollen. Ich glaube,
Ja.
Altintop ist nicht der Knipser da vorne, das hat er oft genug bewiesen. Amanatidis ist, glaube ich, auch nicht so fit und im Zweifelsfall ist er auch einfach zu viel unterwegs, der rennt zu viel hinten rum, um sich die Bälle irgendwie zu holen. Gekas ist nun mal ein fauler Hund, aber er steht halt dafür auch da vorne, wo die Bälle hinfliegen. Fenin ist nicht fit und wenn er fit ist, dann weiß ich nicht, ich habe immer Angst, dass er halt einfach 2 Meter vom 16-Meter-Raum aus irgendeinem Grund spontan umfällt. Also das
Hoffen wir,
macht mir so
dass
ein
nichts
bisschen
passiert.
Sorgen.
Hoffen wir, dass nichts passiert. Ansonsten denke ich schon, ich meine, Amanatidis hat ja gegenwärtig schon genug Zeit, wieder richtig fit zu werden. Allein dadurch, dass Gekas momentan die einzige richtige Sturmspitze ist, ist es ja nicht der Drang, dass er jetzt sofort wieder in den aktiven Spielbetrieb immer 90 Minuten spielen muss. Und da kann er sich langsam jetzt wieder herantasten an seine ursprüngliche Form. Und vielleicht, wenn dann Gekas irgendwann mal ausfallen sollte, was ich nicht hoffe, kann er ein adäquater Ersatz sein. Ansonsten denke ich nicht, dass, also Altintop brauchen wir gar nicht drüber reden. Der trifft das Tor so oft wie manche Abwehrspieler, ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Tore der Bindewald gemacht hat, aber es dürfte so in etwa hinkommen. Naja, gut, also und Fehning, gut, das weiß ich nicht. Da kommt es ja auch darauf an, ob er mal irgendwann fit ist. Aber hoffen wir, dass Gikas lange fit bleibt und dann sollte der Höhenflug der Eintracht auch nicht so früh beendet sein.
Was mich ja beim Gekas freut, ist die Tatsache, dass wir haben zum Ende der letzten Saison irgendwie einen Podcast gehabt, wo wir besprochen haben, was wünschen wir uns für die neue Saison. Und ich glaube, wir haben uns irgendwie gewünscht, einen Spieler oder einen Stürmer, der mal so zweistellig trifft im Laufe der Saison. Und mit seinen 7 Toren ist jetzt Gekas echt auf einem guten Weg und er ist nicht umsonst gerade mit an der Spitze der Torjägerliste. Und ich glaube, das haben wir einfach schon ewig nicht mehr in Frankfurt gehabt. Und das ist einfach ein cooles Ding. Einfach so ein Drecksack, der die Dinger knallhart reinmacht. Und das spricht schon für ihn und das ist auch echt cool.
Absolut richtig. Wir haben immer so Nudler gehabt da vorne, die den Ball versucht haben reinzutragen, aber dann hat es nicht funktioniert. Aber vollkommen richtig. Wir brauchten einen Knipser, den haben wir jetzt endlich und da können wir froh sein und da können wir auch das Spielsystem darauf ausrichten, dann funktioniert das auch. In den letzten Jahren hat uns echt so einer gefehlt. Da war da auch der Liberopoulos, der den Ball auf den Schlappen bekommen hat und dann doch nicht reingemacht hat, gerade am Ende seiner Eintracht-Karriere. Und da können wir froh sein, dass wir jetzt einen haben, der die Dinger wirklich macht.
Ja, Gekas ist so der griechische Lukas Podolski, der halt einfach vorne irgendwie dumm rumsteht, mal draufholzt und das Ding dann irgendwie ins Netz trischt. Was denn? Was denn? Also
Mir
der
ist leider
Vergleich jetzt
nichts
nicht
zu.
gut.
Katastrophe.
Katastrophe? Ach, würde ich nicht
Katastrophe.
sagen. Würde ich
Ich
nicht
finde Gekas
sagen.
ist aber sympathischer.
Ja. Was mich so ein bisschen wundert momentan ist, dass Amanatidis trotz dessen, dass er vorher ja extrem ja, aggressiv war in den Interviews und so nach dem Thema, wenn ich fit bin, bin ich gesetzt und so weiter. Ich meine, er ist jetzt nicht fit, aber er ist auch extrem ruhig.
Ist er denn nicht fit? Also ist er tatsächlich nicht fit im Sinne von hat noch ein Wehwehchen hier und da oder könnte er theoretisch spielen, ist aber momentan nicht erste Wahl?
Ich denke einfach, dass er fit an sich ist, also von den Verletzungsfrei ist er, denke ich schon, aber ich denke einfach, dass er die Form noch nicht erreicht hat.
Ja,
Vielleicht auch
das
die
meinte ich damit.
Stabilität. Ja. Aber ich meine,
Dafür
wie
ist er
gesagt,
aber trotzdem extrem ruhig.
Ja, aber warum sollte auch nicht ruhig sein? Wäre jetzt auch Quatsch, wenn er jetzt unnötig Stress in die Mannschaft bringt, wo es einigermaßen gerade gut läuft und man merkt, dass es eigentlich, man hat es nach dem Freiburg-Spiel ja auch gemerkt, dass es ein relativ fragiles Gebilde ist und dass sich das alles erst wieder zu einer Einheit festigen muss. Und da jetzt Salz in die Wunden, in mögliche Wunden zu streuen oder jetzt hier den Brandstifter zu spielen, das wäre unnötig. Und ich denke, das weiß er auch und trotz seiner griechischen Mentalität ist er auch froh, dass wenigstens ein Grieche ein Tor schießt, ja, und nicht sonst irgendein Idiot. Und dann sagt er sich, na, halte ich lieber mal die Klappe und warte auf meine Chance. Und das ist auch genau die richtige Methode.
Naja, seine kleinen Scharmützelchen bringt er ja trotzdem irgendwie ein. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Er hat jetzt den Dolmetscher gespielt nach dem Kaiserslautern-Spiel für den Gekas. Und da wurde er dann auch irgendwie zitiert. Da hat er wohl gesagt, naja, der Gekas 8 Spiele, 7 Tore, 20 Ballkontakte.
Ja, ich hätte gesehen, ja.
Ja.
Ja, warte, das, was
Ist,
ich gesagt
hat
habe.
er recht und ist gut?
Ja, steht halt öfters im Abseits, ist aber auch okay.
Wo habe ich es denn heute gelesen? Ich glaube, in der Frankfurter Rundschau, die haben es auch tatsächlich mal nachgerechnet. Der hat in allen Spielen, die er bis jetzt für die Eintracht gemacht hat, 159 Ballkontakte. Und zum Vergleich haben sie dann Schwegler aufgeführt, der allein in einem Spiel 95 Ballkontakte hat.
Ja, und was hat er draus gemacht? 80 Fehlpässe. Sensationell.
Aber gut, insgesamt kann man sagen, um das Thema Kaiserslautern vielleicht noch abzuschließen, zweite Halbzeit fand ich jetzt dann gar nicht so schlecht. Also ich meine, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel kritisiert. Man muss auch sagen, dass die Eintracht im Gegensatz zu dem Stuttgart-Spiel nicht mehr hat ganz so viel anbrennen lassen. Natürlich waren noch ein paar brenzlige Situationen dabei, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das dann doch schon einigermaßen routiniert runtergespielt. Also man muss schon sagen, dass der richtige Sieger dann auch vom Platz gegangen ist nach der relativ überzeugenden zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit Glück, zweite Halbzeit dann können, würde ich sagen.
Was du aber auch nicht vergessen darfst, ist, dass Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit im Prinzip gar nicht mehr auf dem Platz war. Also die Stuttgarter, die sind ja im Vergleich jetzt dazu, die sind ja in den letzten 10, 15 Minuten nochmal richtig gekommen. Da hast du gesehen, dass ein Ruck durch die Mannschaft gekommen ist, dass die Power reingegeben haben. Und Kaiserslautern, also die waren in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr präsent. Da ging gar nichts mehr. Da hatte ich auch niemals das Gefühl, dass wir uns das noch aus der Hand nehmen lassen. Aber nicht, weil wir so überlegen waren und das Spiel so gut in der Hand hatten, sondern einfach, weil keine Gegenwehr mehr da war. Ich glaube, das sieht gegen eine andere Mannschaft wieder ganz anders aus.
Klar, da müssen alle mehr an ihr Limit gehen. Aber das
Ja.
hat, finde ich auch, hat ja Skipper auch wieder gut gesagt und das muss man ihm zugutehalten auch, dass er gesagt hat, alle Spiele, die wir bisher gemacht hatten, wir hätten auch die ganzen 7 Spiele gewinnen können, wir hätten auch alle 7 verlieren können, die sind so knapp dran und da hat er bis auf ein, zwei Spiele, wo ich das vielleicht ein bisschen anders sehe, auch immer recht. Die Spiele sind knapp, hätten wir das Gegentor bekommen durch den Elfmeter, da wäre die ganze Sache anders gelaufen, da wäre das ganze Spielverlauf anderer gewesen, da hätte der Betzenberg gebebt und da hätten die vielleicht noch durch den Konter 2-0 gemacht, wären wir 2-3-0 nach Hause gefahren mit gesenktem Kopf. So haben wir in der letzten Minute der ersten Halbzeit psychologisch wichtig das 1-0 gemacht und dann waren die auch fertig, weil sie genau wissen, scheiße, jetzt wird es schwer. Die haben auch in der Qualität ist nicht so die großartige Mannschaft. Gerade im Mittelfeld, ich weiß nicht, der Wallich, den finde ich jetzt nicht so großartig toll. Auch die Abwehr, das ist schwierig, die haben einen guten Torhüter. Auch in der Offensive ist es relativ gut besetzt mit dem Hoffer und so weiter und so fort. Aber innerhalb der Mannschaft ist es auch fraglich, ob die wirklich Bundesliga-tauglich sind. Das hast du in der zweiten Halbzeit gemerkt.
Ja, aber wenn wir jetzt auf eine Mannschaft treffen, die dann wirklich über 90 Minuten rennt, ja, dann müssen wir an den Punkt kommen, wo jeder an seine Grenzen geht, aber das bringt uns dann auch nichts, wenn die Grenzen bei einigen Spielern dann schon nach 50 Minuten erreicht sind.
Richtig. Russ. Ja.
Naja,
Du hast
schauen
es
wir
gesagt,
mal.
ich hab's
Wenn
gedacht.
du um Platz 7 und 8 mitspielen willst, dann musst du auch so Spiele mal schmutzig gewinnen.
Ja, richtig. Dreckig. Gut.
Haken wir das Thema ab, also zumindest was die spielerische Leistung in Kaiserslautern angeht, aber da war doch, glaube ich, auch noch so ein bisschen was mit Pyrotechnik, oder? Mal wieder. Alex, du hast das Thema aufgeschrieben, du musst da dazu was sagen.
Naja, ich habe euch gerade mal wieder nicht gehört, aber gerade geht's wieder. Skype ist echt eine Wucht. Ich hab ein bisschen was dazu im Internet gesehen, an Fotos oder an dem einen oder anderen Kommentar. Ich hoffe mal, dass das Thema uns nicht negativ ausgelegt wird und ich hoffe mal, dass der DFB keine Maßnahmen ergreift. Wir sind vorbestraft und ich habe wirklich keinen Bock, irgendwann das erste Spiel ohne Fans in Frankfurt austragen zu dürfen. Von daher, ich mag es normalerweise auch. Ich bin jetzt kein äußerster Feind von Pyrotechnik, aber so langsam sollten wir es mal einstellen.
Aber ganz ehrlich, die sollen sich da jetzt alle mal nicht so anstellen, als ob das jetzt mal so grausam war. Ich meine, das war noch nicht mal so, dass du jetzt durch Nebel nichts mehr gesehen hast. Ja, ich meine, natürlich fand ich das auch super optimal, gerade wenn du weißt, dass du vorbelastet bist. Aber andererseits, dass man jetzt hier dann irgendwelche drakonischen Strafen verhängen muss, so nach dem Motto, jetzt hier Geisterspiel oder so, so weit ist es wirklich noch nicht gekommen. Ich meine, okay, das wird wahrscheinlich doch wieder auf 2.000 € hinauslaufen oder irgend sowas. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn es beim Derby dann gerade trotzdem so friedlich bleibt und das Einzige ist, was vorfällt, nach dem Ganzen, was Vorgeplänkel, dann muss man wirklich sagen, lass mir doch die Kirche im Dorf und machen mal lieber nichts. Weil sonst will der DFB sich dann auch nur noch ungerechtfertigt bereichern, wenn ich das so sehe.
Ja, aber du weißt doch, wie es ist. Im Zweifel heißt es dann A, es war angekündigt, B, die Eintracht steht unter Beobachtung und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Ding, wo du, wie wir es letzte Woche hatten, sehenden Auges in etwas hineinläufst. Also ich bin da auch wie bei der Alex. Ich fand es jetzt auch nicht dramatisch, aber am Ende des Tages, die Ansage ist da gewesen und ich fände es auch einfach scheiße, wenn an uns da an der Stelle ein Exempel statuiert werden würde. Und ich fürchte, wenn wir so weitermachen in der Saison, wird es auch tatsächlich so kommen.
Es sind halt zu viele Ereignisse aufeinander gekommen. Also ich meine, wann war es? Wir haben vor einer Woche, vor 2 Wochen 8.000 € bezahlt wegen Wilhelmshaven und was war's noch? Nürnberg, glaube ich. Die Strafe ist gerade erst verhängt worden. Dann kommt die ganze Diskussion mit Schlachtfest in Kaiserslautern, irgendwelche Ankündigungen im Internet, scheiß Frankfurter, alles Hooligans und Ultras sind sowieso Hooligans. Das Thema war ja aufgebauscht worden bis zum geht nicht mehr. Und dann hätte man, ja, man hätte es einfach mal eine Woche aussetzen können. Und mich würde nicht wundern, wenn jetzt was kommen würde, weil es halt einfach eine Verkettung von Ereignissen ist, die wieder so ein Bild der Eintracht aufbauschen, was ich eigentlich auch nicht haben will und was auch in keinster Weise der Realität entspricht. Aber es wäre halt jetzt so ein Moment, wo man auch mal sagen könnte, hey, bevor hier Genua in Frankfurt, müssen wir jetzt mal eingreifen und jetzt spielen die mal eine Woche ohne Fans. Und wie gesagt, darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
Ja, ist potenziell möglich, aber zum Glück stehen ja jetzt in der nächsten Zeit eigentlich Spiele an, die nicht so viel Konfliktpotenzial bieten. Also ich denke, das nächste wäre dann echt wieder Mainz, wo du gewisse Rivalitäten hast, aber selbst gegen Schalke oder so, denke ich, dass da nichts passiert, oder?
Ich glaube nicht mal, dass das ja jetzt um das Thema geht, ob das Spiele sind mit Konfliktpotenzial. Es geht wahrscheinlich einfach nur darum, dass sie sagen, das hat sich zu sehr gehäuft. Da müssen wir jetzt mal hart durchgreifen. Wir müssen an einem Verein mal zeigen, dass wir das in der Liga so nicht durchgehen lassen. Und dann werden die irgendein Spiel nehmen, was prinzipiell uns ein volles Haus bescheren würde. Und wir verlieren
Kriege
halt
ich da
einfach eine
eigentlich mein
Menge
Geld für die
Kohle dafür.
Dauercard wieder?
Nee, eben nicht. Also, vielleicht kriegst du es wieder, ja, aber das wäre ja dann noch schlimmer.
Naja, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt im Endeffekt. Aber grundsätzlich habt ihr schon recht, sollen sich mal ein bisschen alle mal zügeln. Weil sonst, ich meine, es ist ja alles nicht zum Wohle des Vereins und darauf kann sich ja jeder einigen. Das weiß auch der dümmste Idiot, der jetzt immer die Bengalos noch mitnimmt. Das ist im Endeffekt gegen seinen Verein, den er doch eigentlich lieb geht. Und da muss man wirklich sagen, pass lieber mal auf, lass es mal sein. Und wenn es unbedingt sein muss, dann fahr halt nach Italien, ja. Aber nicht dem eigenen Verein schaden.
Oder die Preise für die Eintrittskarten steigen in Zukunft, weil sie dann alle Nacktscanner an den Einlasskontrollen installieren.
Muss mal aufpassen. Ja. Ach, scheiße. Also, naja, gut, ich lasse jetzt sein.
Haken wir das Thema ab, es ist traurig genug. Wer hat gestern Heimspiel geguckt?
Ja.
Dann darfst du was dazu erzählen.
Also, wie gesagt, zum Marco Rus hab ich mich ja schon geäußert. Ansonsten selbstverständlich die beiden Highlights. Einmal der Einspieler mit Jermaine Jones, irgendwie zum Thema vermissen Sie Frankfurt und so weiter. Und
Oh,
vor
mir
allen
kommen
Dingen,
jetzt noch die Tränen.
ja, aufs Maul.
ja, Taschentuch bitte. Das auf der einen Seite, plus dann irgendwie die Frage, ob er nochmal zurückkommt. Und für mich persönlich das Highlight. Alexander Schur kontert ihn oder bekommt dann die Frage, ja, was meinen Sie dazu? Und naja, er sagt es diplomatisch, aber dann doch sozusagen mitten in die Fresse rein. Der Jermaine hat einfach Scheiße gebaut und er muss einfach damit leben, dass er irgendwie in Frankfurt nicht unbedingt mit Willkommensgrüßen und offenen Armen willkommen wird. Also von daher, das waren so für mich die Highlights. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube dem Jones sogar, dass er das, was er gestern gesagt hat, dass er es ernst meint, dass er es irgendwie schade findet, dass er hier nicht so willkommen ist. Und ich glaube ihm auch, wenn er sagt, er verfolgt irgendwie die Eintracht und so weiter. Aber im gleichen Atemzug hätte er mal ein bisschen selbst reflektieren können, sagen können, okay, ich habe auch Scheiße gebaut. Und das kam halt nett und von daher weiß ich nicht.
Also ich finde, in dem Interview mit ihm kam auch, war mir zu viel Ego-Gepflege von ihm dabei. Weil er hat ja in dem Interview auch gesagt, ja, wie schade er das findet, dass er ausgepfiffen wird, wenn er zurück nach Frankfurt kommt. Und wenn man sich dann andere anguckt, wie zum Beispiel ein Gerald Asamoah, wenn der zurück auf Schalke kommt, der wird bejubelt, oder ein Heiko Westermann. Ja, ich glaube, ihm tut es halt einfach leid, dass er sich hier nicht feiern lassen kann als der große damalige Kapitän und dass sein Name eben nicht zusammen mit anderen Namen genannt wird, wie, was hat er reingeworfen? Ich glaube, Bindewald und Schur, ne? Waren, glaube ich, seine zwei Beispiele, die er gestern noch gebracht hat. Und ja, er
Was ich
sieht sich
total
da einfach
lustig
in einer
finde,
ganz anderen Liga, in der ich ihn sehe.
was ich total lustig finde, weil er nämlich damals ja vorgeworfen bekommen hat, gehst irgendwie wegen der Kohle zu Schalke, bla bla bla. Und als Gegenbeispiel von ihm damals kam, ja, wie hätte ich es denn sonst machen sollen, soll ich irgendwie wie Bindewald und Schur dann hier sozusagen mein Dasein fristen? Also von daher, gerade die Beispiele waren auch wieder etwas unglücklich.
Also ich glaube mal ganz ehrlich, ich habe das Interview leider nicht gesehen. Ich glaube ihm das auch, wenn er das sagt, aber es ist halt alles eine Sache, wie man das kommuniziert. Und das hat schon damit angefangen, bei seinem Abgang, als er eine großartige Pressekonferenz trara gemacht hat. Und das ganze zentrale Problem ist einfach, dass er halt nicht der schlauste Spieler auf Gottes grüne Erde ist. Und dadurch, dass er das nicht ist und fünf oder was weiß ich, wie
Oh,
viele
das hat man
Berater an
gestern
seiner
Abend auch
Seite
im
hatte,
Interview
damals schon.
gemerkt.
Ja. Nee, wie meinst du das jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber nein, ganz ehrlich. Denkst du, der ist mit freien Stücken auf die Idee gekommen, von nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, sondern jetzt plötzlich für die USA? Das ist doch Quatsch. Das hat ihm irgendein Berater eingeflüstert, der gesagt hat, hier, spiel weiter für irgendeine Nationalmannschaft, verdienst du mehr Geld. Und so ist es. Und genau das ist das Problem. Dass die Berater, die er hatte, ihm dazu erstens geraten haben, irgendwelche so eine dubiose Pressekonferenz damals zu machen, als er von der Eintracht weggegangen ist, wo sich jeder an den Kopf gegriffen hat. Und das Einzige, wo er dann wirklich mal mehr oder weniger Stellung bezogen hat, war das unglaublich dämliche im Eintracht-Forum, ja, wo ich mir heute noch den Kopf schüttel. Aber im Endeffekt ist das alles eine Sache der Kommunikation. Ich denke und ich glaube ihm auch, wenn er sagt, dass er das schade findet, aber das könnte er alles selbst aus der Welt schaffen. Das könnte er alles selbst aus der Welt schaffen, denke ich, wenn er sagt, okay, jetzt stelle ich mich vor die Eintracht-Fans, vor oder nach dem Spiel, lasse ich mir ein Mikro in die Hand geben und entschuldige mich ehrlich. Das wird er zwar nie machen, aber dann kannst du sagen, okay, das habe ich ernst gemeint, ich entschuldige mich. Und dann mal sehen, welche Reaktionen kommen. Dann könntest du dann wirklich sagen, okay, hier, ich habe Scheiße gebaut. Ich meine, er wird ja auch älter. Vielleicht reflektiert er das erstmal im Laufe der Zeit, dass er wirklich Mist gebaut hat. Weil ganz ehrlich, er hat sich doch den Weg versperrt. Und ich habe nur die Befürchtung, dass er jetzt so langsam ein bisschen vorbaut, so nach dem Motto, naja, wenn ich 32 Jahre alt bin und für einen guten Verein nicht mehr zu tragen bin, dann gehe ich wieder zurück zur Eintracht. Das brauche ich dann auch nicht. Wenn, dann muss er das halt wirklich so kommunizieren, muss er es so sagen und auch ehrlich meinen. Aber dann muss halt auch was kommen, weil was halt vorher passiert ist, ist unglücklich gelaufen. Aber ich denke auch, dass er nicht die alleinige Person war, die dran schuld war im Endeffekt.
Ich zitiere gerade nochmal im O-Ton. Also, hier Jermaine Junior Jones, 13.03.07. Ich verstehe euren Frust vollkommen, aber seid doch mal so ehrlich und versetzt euch bitte mal in meine Lage. Ihr redet immer davon, dass man sich unsterblich machen kann in Frankfurt. Dann sagt mir, was ist mit Binde, was ist mit Schui? Von ihnen redet doch keiner mehr. Eine Aussicht auf Champions League ist das Erstrebenswerte eines jeden Fußballers. Also, wirklich, einfach Flachpfeife. Muss ich wirklich so sagen. Ein Kommentar noch zu dem Thema für Amerika spielen. Da glaube ich sogar, dass das durchaus okay ist, einfach vor dem Hintergrund, du kommst unter bestimmten Umständen einfach in diese Löw-Connection nicht rein. Ja, und da kann ich es noch verstehen, wenn er sagt, okay, da hat er irgendwie die Chance und so weiter. Das ist okay. Aber so diese ganze andere Nummer, echt ohne Worte. An der Stelle nochmal eine kleine Werbung für den Adlerblock-Shop. Da gibt es ein geiles T-Shirt zum Thema Jermaine Jones. Einfach nochmal Adlerblock/Shop. Mal gucken.
Gut, haben wir, glaube ich, über das Thema auch mehr als genug diskutiert und kommen doch dann direkt zu dem Thema Schalke im weitesten Sinne. Ist unser nächster Gegner, Heimspiel. Ich glaube, wir freuen uns alle groß drauf. Die Frage ist nur, wie wird es nachher ausgehen? Schaffen wir es endlich mal ein Heimspiel galant über die Bühne zu bringen mit ordentlich Toren oder spielen wir für einen angeschlagenen Gegner, da sind wir der Sparringspartner, der Aufbaugegner und verhelfen Schalke zu neuem Mut? Das ist so ein bisschen, ich bin mir noch unsicher, was ich von der ganzen Geschichte halten soll.
Also ich glaube, wir haben dieses Aufbaugegnertum abgelegt. Wir haben uns gegen Stuttgart behauptet, wir haben uns in der letzten Saison gegen die Hertha behauptet und das sogar auch zu Hause. Von daher gehe ich frohen Mutes in das Spiel rein und denke mir, sichere 3 Punkte, Schalke, Abstiegskandidat, und damit ist für mich das Wochenende gerettet.
Wenn du vorher endlich mal tippst.
Jetzt sei der Buff, gell? Dieses verdammte Tippspiel.
Also, ich fände es einen wichtigen nächsten Schritt, wenn wir jetzt nach 3 Spielen in Folge auch das 4. Spiel gewinnen, und zwar zu Hause gegen Schalke. Und dann tatsächlich, also es ist für mich so ein Big-Point-Spiel, weil das zeigt dann, sind wir in der Lage, wirklich den nächsten Schritt zu gehen, auch im Hinblick auf die 50 Punkte und so weiter, oder sind wir immer noch die klassische Mittelfeldmannschaft, die eben nicht, wenn es darauf ankommt, dann da ist. Das heißt, also das Spiel ist für mich so ein Trendspiel. Wenn wir das Spiel verlieren, dann ist wieder allen klar, okay, wir kommen in der Realität, den nächsten wirklichen Schritt können wir einfach nicht gehen, dann ist wieder die Stimmung ein bisschen mau. Wenn wir das Spiel allerdings gewinnen, glaube ich, ist es wirklich, könnte es so eine Initialzündung sein zu, hey, gerade vor den nächsten Spielen, die, glaube ich, auch nicht einfacher werden, dann nochmal den Schwung mitnehmen. Also ganz entscheidendes Spiel.
Tja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich irgendwie denke, dass Schalke so ein bisschen der schlafende Riese ist, weil die, trotz dass die Saison bisher nicht optimal bei denen gelaufen ist, doch eigentlich über Spielerpotenzial verfügen. Wenn sie wirklich alle mal fit sind, dass die uns schon ganz schön weghauen können. Also gerade auch die Offensivqualitäten. Ich habe enorm Angst vor Huntelaar, der momentan auch eigentlich schon ganz ordentlich trifft und noch besser werden kann. Ich muss sagen, ich weiß es nicht genau. Also ich bin sogar schon mit einem Punkt zufrieden, auch wenn ich aber euch natürlich komplett recht gebe, dass wenn die Eintracht das Spiel gewinnt, dass wir dann wirklich mal zeigen können, dass wir vielleicht doch einen Tick besser sind, als wir vielleicht vor der Saison gedacht haben oder beziehungsweise die positive Ausrichtung mit 50 Punkten doch noch angreifen können. Aber ich weiß nicht, ich habe echt Angst, weil gegen Schalke kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. In der letzten Saison sah man da auch nicht gut aus. Wir müssen sehen. Weiß nicht genau.
Also mein springender Punkt ist im Prinzip das, was der Jesus eben gesagt hat, die nächsten Spiele, die kommen. Wir haben jetzt 12 Punkte, wir haben bis jetzt ja einen schwachen Start hingelegt, haben dann ein bisschen aufgeholt und haben jetzt aber ein paar ja richtig knackige Spiele vor uns bis Weihnachten. Da kommt jetzt als erstes St. Pauli auswärts, das ist auch kein Selbstläufer, wobei da noch gute Chancen bestehen, 3 Punkte zu holen, und dann haben wir Bremen, Hoffenheim, Bayern, wobei ich da jetzt auch nicht weiß, in welcher Reihenfolge die kommen. Mainz steht vor der Tür. Ich möchte die Mainzer jetzt nicht in den Himmel hoch loben, aber das sind auch keine sichere 3 Punkte mehr. Da sind einige Spiele dabei.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das war recht. Wenn wir jetzt mal gucken, die nächsten paar Spiele, und dann kann es auch genauso gut sein, dass wir in 2, 3, 4 Wochen immer noch mit unseren 12 Punkten da stehen, und dann ist die Situation nämlich gar nicht mehr so rosig wie im Moment, sondern dann sieht es nämlich genau umgekehrt aus, und dann sind wir auch nicht mehr im Mittelfeld, sondern ganz schnell bei anderen Abstiegskandidaten wie Schalke, Stuttgart, wie sie alle heißen da unten.
Als zusätzlicher Bayern. Aufbau wäre das jetzt auf jeden Fall ziemlich gut, das muss man sagen. Klar, das wäre, wie ihr auch schon vorhin gemeint habt, das wird der ganzen Mannschaft wahrscheinlich nochmal Auftrieb geben, zu zeigen, dass wir doch auch mal gegen gute Gegner, also Schalke, bestehen können. Das würde halt auch ein bisschen uns Fahrtwind geben für die nächsten Aufgaben. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, weil wenn wir jetzt verlieren, das bremst es, und die nächsten Spiele sind wirklich definitiv nicht einfach, auch dem Abstiegsgebaren fernzubleiben.
Also ich glaube auch, oder ich bin der Meinung, dass es extrem schwer wird. Wenn wir jetzt durchhalten, dann haben wir gute Chancen, auch danach in den Spielen Leistung ja, zu zeigen und da auch Punkte mitzunehmen. Ich denke, Mainz, ja, sie spielen zwar schon nicht schlecht, aber da ist so viel Motivation in den Themen da drin, dass da schon aus meiner Sicht die 3 Punkte relativ sicher sind. Da habe ich bei anderen Mannschaften wie Hoffenheim zum Beispiel wesentlich mehr Bedenken, weil wir da, glaube ich, einfach, was die Laufstärke angeht, Schwierigkeiten bekommen werden. Und da auch die Motivation nicht so hoch ist. Ich würde sagen, ich eröffne einfach mal den Tippreigen. Also ich gehe davon aus, dass wir ja, über ein Unentschieden nicht hier hinauskommen. Ich tippe auf ein 1-1. Alex?
Also, ja, nochmal auf das zurückzukommen, was der Marvin gesagt hat. Huntelaar im Moment extrem torgefährlich, von daher gehe ich davon auch aus, dass wir einen eingeschenkt bekommen. Verlass mich aber auf den Gekas. Wünsche mir, dass der Chris vielleicht nochmal einen macht. Wenn der Meier eingewechselt wird, kriegen wir da vielleicht auch nochmal einen her. Also, ich tippe auf ein 3-1 für uns.
Heilige Kacke. Positiv.
Ja, Marvin, mach direkt weiter.
Ja, ich denke, ich bleibe bei dir, René. 1-1 wird ein schwieriges Spiel. Aber gut, vielleicht hat die Alex recht. Ich hätte nichts dagegen, aber ich denke auch 1-1, mehr ist da nicht drin.
Also ich sehe es total euphorisch. Ich tippe auch auf ein 3-1. Einfach weil ich es will. Also wäre ein cooles Ergebnis. Das Tor für Schalke macht mein Landsmann Raoul. Würde ihm auch gut zu Gesicht stehen. Leider bringt es aber nichts. Jones wird in der 78. mit Gelb-Rot ausgewechselt und die Tore schießen Gekas, Meier und Franz.
Meinst du wirklich,
In
der
der
wird danach
Reihenfolge.
ausgewechselt? Also ich würde eher drauf tippen, dass er irgendwie so 7. Minute mit Wadenbeinbruch vom Platz geht oder getragen wird.
Also
Aber
ich
nur
könnte
den
mir schon
Platz.
vorstellen, wenn der spielt, dann wird er auf jeden Fall auch mit dem Franz zu tun bekommen, weil der Franz ist ja
Genau.
auch so ein kleiner Fuchs, der immer darauf achtet, wie so die Stimmung bei den Fans ist. Und ich glaube, dass dem schon im Kopf rumgeht, naja, der Jones ist hier verhasst. Wenn ich dem mal gegens Bein pisse, dann kriege ich hier auch wieder ein paar Sympathiepunkte mehr. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Franz dem Jones, wenn sie sich auf dem Platz begegnen, den ein oder anderen mitgibt.
Das ist
Ja,
genau
gelb.
das, was ich mir auch gedacht habe. Also habe ich mir auch die le gerade letzten Tage überlegt, auch wenn die natürlich von der Position nichts miteinander zu tun haben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Franz einfach, weil er genau weiß, dass er sich da ein bisschen profilieren kann, und er halt auch ein Mann der Emotionalität ist, dass ich da auch schon mir vorstellen kann, dass die beiden aneinander rasseln. Kann
Ja,
gut
entweder
sein.
das oder doch ein Clark darf von Anfang an ran und kann sich für seine Nationalmannschaft rächen und sich so ein bisschen unsterblich machen in Frankfurt, indem er den Kerl halt einfach mal für ein paar Wochen da ins Krankenbett verschiebt.
Da ich nicht glaube, dass Clark spielen wird, glaube ich aber tatsächlich, dass der Franz irgendwo den Weg finden wird und dann in so einer leicht theatralischen Nummer, wo dem Jones ein bisschen die Nerven durchgegangen sind, zu Boden sinkt und siehe da, Jones irgendwie runtergeht mit, wie gesagt, einer roten Karte oder so. Und ich glaube, dann ist der Punkt, erreicht, wo Franz absolut in Frankfurt angekommen ist und ich glaube, dann wird ein Fangesang auf ihn angestimmt werden.
Der Franz nimmt den Jones einfach mit, gibt ihm einer auf dem Weg nach vorne, wenn er, wie Jesus gesagt hat, sein Tor zum 3-1 schießt. Es wird alles miteinander kombiniert.
Sehr gut.
So, all in one.
Genau.
Okay.
3-1-Streich.
Wollen wir noch hoffen, dass er keine gelbe Karte sieht, der Franzi, weil ansonsten ist er nämlich im nächsten Spiel durch, weil das ist nämlich dann die Nummer 5.
Ist es schon soweit?
Er hat schon 4, jawohl.
Puh.
Naja, irgendwann
Eine
wird es
noch
immer
und er
kommen.
darf mal eine Woche pausieren.
Hat ja lang gedauert.
Erstaunlicherweise, ja. Ich hätte eigentlich schon vor 2 Spielen damit gerechnet.
Aber irgendwann kommt es immer beim Franz und lieber jetzt als gegen Mainz oder so, weil gegen Mainz brauchen wir ihn wieder ganz dringend.
Das stimmt schon. Einen
Dabei ist
kleinen
die Beyoncé doch
Hinweis.
gar nicht mehr dabei.
Ja, der findet neun.
Auf
Der
jeden
findet
Fall
neun,
hier
mit
der
dem
Holt.
er da spielen
Was
kann.
denkst du? Was denkst du denn hier, der Holtby oder so? Meine Güte, da kann es auch rund gehen. Der Holtby fällt nämlich auch relativ leicht. Da sehe ich auch Konfliktpotenzial. Also eigentlich sehe ich bei allen Mainzern Konfliktpotenzial. Aber gut, es ist nur meine Meinung.
Einen kleinen Veranstaltungstipp habe ich zum Schluss noch. Am 4.11. findet, organisiert über die Eintracht Frankfurt Gruppe bei Xing, eine exklusive Museumsführung statt. Gibt insgesamt 30 Plätze. Aktuell sind, glaube ich, noch so 17, 18 frei. Kostenpunkt sind 5 €. Dauert, glaube ich, 2 oder 3 Stunden. Ja, aus meiner Sicht relativ gut investiertes Geld. Also wer am 4.11. abends noch nichts vorhat und mal gern sowas mitmachen würde, ja, dem kann man das eigentlich nur empfehlen. Werden wir dann auch entsprechend verlinken und wer Lust hat, kann sich da anmelden. Haben wir irgendwas vergessen auf unserer schicken Liste? Dann machen wir den Sack für diese Woche zu. Wir hören uns oder melden uns in der kommenden Woche nach entweder einem 1-1 oder einem 3-1. Das werden wir dann diskutieren, wer recht hatte. Und ja, dran denken, tippen nicht vergessen.